Ja, willkommen zur Open Source Couch Ausgabe Nummer 38 live vom FrostCon.
Ja. So, und in der Mitte hier Michael.
Ja, dann haben wir hier den Oliver und den Nils.
Hallo, moin moin.
Ja, wir steigen direkt ein und machen ganz schnell, weil wir haben so viele Folien, dass ihr wahrscheinlich nichts mehr zu essen kriegt. Aber ich habe gehört, es regnet draußen. Insofern würde ich sagen, wir steigen direkt ein und ich würde sagen, wir steigen direkt am kleinen Quiz ein.
Ja, genau. Wo gibt es hier Schwierigkeiten? Erkennt das jemand? Ja, da sehe ich schon einen Junior Security Expert. Das ist ein, kannst du es nochmal wiederholen?
Also hier wurde vermutet, bei dem oberen ist ein Bruchstrich und kein Querstrich.
Das ist echt eine gute Idee. Das ist zwar nicht tatsächlich, aber das deckt nochmal neue Security-Probleme auf.
Ja. Ganz oben sehen wir da, würde ich mal vorschlagen.
Richtig.
Genau, das ist das
vielleicht
Problem.
Vielleicht sollten wir das mal wiederholen. Hier wurde jetzt vermutet, dass eine der beiden eine Top-Level-Domain.zip hat und somit, obwohl die ziemlich identisch aussehen, sogar identisch sind, ne, also von den Buchstabenfolge, unterschiedliche URIs darstellen.
Genau, die obere Adresse geht auf v1271.zip als Host, die untere geht zu GitHub. Und schuld ist Google. Google hat es tatsächlich geschafft, eine Top-Level-Domain-Zip anzumelden. Security-Forscher sind entsetzt, mehr oder weniger. Ja. Ein Einfallstor, da kann man lustige Sachen mitmachen, zum Beispiel das, was wir gerade gezeigt haben euch. Und keiner weiß so richtig, was das eigentlich soll und warum die das machen.
Man sollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass der Klammeraffe ist da natürlich, spielt eine relativ wichtige Rolle dabei. Weil man kann ja in einer URL hinter dem http://, noch einen Usernamen:/Passwort hinterlegen. Und dieser Teil wird mit dem Klammeraffen abgetrennt.
Ja.
Und deshalb ist die Domain in dem ersten Beispiel tatsächlich zip. Genau, weil der ganz andere Teil mit den Slashes in den, das heißt glaube ich auch User Space oder User.
Ja, genau.
Component reingesqueezed wird.
Ja, Google hat auch dazu nicht sich wirklich geäußert. Die Domain existiert weiterhin und es gibt auch, glaube ich, keine Einschränkungen. Jeder kann sich so eine Domain registrieren und wir warten schon auf die neue Welle von Supermalware, die das ausnutzt und die Leute dann dazu bringt, auf irgendwelche E-Mail-Links zu klicken. Naja, gehen wir mal weiter. Wir haben ja so ein paar Aufreger gehabt dieses Jahr. Wenn ihr die letzte Folge von der Open Source Couch gehört habt, hat er vielleicht auch ein paar von gesehen. Und wir wollen heute über diese reden, aber auch über anderes. Und für die zwei Themen, die jetzt kommen, muss ich einen kleinen Disclaimer machen. Denn ich arbeite nämlich für Red Hat. Ich habe aber weder mit dem LibreOffice Support noch mit RHEL irgendwas zu tun. Ich kenne da keinen. Das ist ganz andere Abteilung. Ich weiß nicht, wer das macht oder was da passiert.
Aber was ist passiert? LibreOffice wird von Red Hat nicht weiter supported.
Die Packages.
Ne? Die Packages.
Genau. Ja, auf dem Desktop sozusagen.
Auf dem Desktop, ja.
Was ja sehr tragisch ist, weil 2023 ist ja das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Desktops, ja.
Ich habe noch mal so eine Frage ans Publikum hier. Wer benutzt denn noch ein Office-System, das sozusagen auf dem Rechner installiert ist? Okay.
Jetzt
Gegenprobe, wer benutzt noch ein Office, wer benutzt ein Office-System, das online ist, so Google Office und sowas? Ach krass, okay. Ja. Das ist doch dann tatsächlich. Hat doch noch eine gewisse
Relevanz. 1:3 würde ich sagen.
Ja, da muss ich sagen, meine subjektive Einschätzung ist komplett andersrum. Ich kenne nur Leute, die Online-Office-Systeme benutzen.
Ich benutze auch keine E-Mail-Online-Tools.
Okay, na gut. Ja, auf jeden Fall, Red Hat hat den Support für die Packages beendet. Das heißt nicht, dass es kein LibreOffice mehr für Red Hat gibt oder für Fedora. Das heißt einfach nur, dass Red Hat selbst nicht mehr die Packages bereitstellt, sondern das an Community-Maintainer quasi abgibt.
Mhm. Naja.
Ja. Aber wir reden hier von kommerziellen Support oder von den Support von Bugfixing oder so?
Nee, ich glaube, es geht tatsächlich nur um das Packagen.
Okay.
Ja. Ja, eine weitere Geschichte bei Red Hat, die hat sehr viel Wellen geschlagen. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten, sonst komme ich da in den Redefluss rein. Wie die letzte Folge von der Open Source Couch gehört hat, hat das vielleicht mitbekommen. Ja, die Red Hat hat quasi gesagt, dass sie den Quellcode von RHEL nur noch an Leute mit aktiver Subscription weitergeben. Ja, richtig. Und hat damit ein bisschen Zorn erzeugt, sag ich mal. Ja. Und ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Die Open-Source-Richtlinien werden weiterhin komplett supported, sozusagen. Ja. Und man kann natürlich auch die Diskussion aufmachen, ob diese Rebuilder, ja, die den Source-Code 1:1 nehmen und daraus Produkte bauen, ob die dem Ökosystem in irgendeiner Weise helfen. Wir wollen aber gleich mal vorausschicken, wir wollen diese Diskussion hier nicht ausbreiten, da könnten wir einen eigenen Abend drüber machen. Ja. Wer sich dafür interessiert, unsere letzte Folge, da haben wir das wirklich in epischer Breite besprochen.
Ja.
Und auch ganz viele Argumente und Gegenargumente gefunden. Und,
ja. Aber wir haben wirklich viel diskutiert und was ich bis heute noch nicht verstanden habe, also wenn man wirklich die ganzen Pakete aus Git runterladen kann, wo ist denn das Problem?
Also das, ja, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, also das stimmt schon. Es ist in Wirklichkeit auch, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, nicht wirklich ein lizenztechnisches Problem, weil an der Stelle kümmert sich auch Red Hat darum, dass die entsprechenden Sourcen alle verfügbar sind. So ist das nicht. Das Problem besteht darin, man könnte natürlich theoretisch einfach eine RHEL-Lizenz kaufen.
Oder dir eine kostenlose Subscription holen,
oder gibt's auch. Wie auch immer, aber selbst wenn man sie kauft, kann man natürlich dann sich die entsprechenden den Source-Code runterladen und theoretisch auch, das ist ja Teil der freien Software-Lizenz, wieder weiterentwickeln und weiterverteilen. Das ist ja eine der zentralen Freiheiten, die uns die freie Software gebracht hat. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ein Unternehmen diese Subscription aber einfach kündigt, wenn man genau dieses tut, dann verstößt eigentlich niemand gegen irgendwelche Lizenzen an der Stelle, aber es ist natürlich derjenige, der diese Weitergabe organisiert, wird dann auf einmal ausgeschlossen von diesem Ökosystem. Und ja, das finden einige problematisch und haben das eben auch deutlich kritisiert.
Also von der Fortentwicklung wird man ausgeschlossen. Es müsste ja irgendwie möglich sein, den Status quo dann noch weiter.
Ja, natürlich, gut, klar. Aber das ist ja nicht realistisch. Also wenn man irgendwie professionell IT betreiben will, muss man ja auch regelmäßig Zugriff auf die Updates bekommen. Also
ja, also wie gesagt, wer da mehr zu wissen will, letzte Folge, die 37 Folge von Open Source Couch. Wir haben übrigens, um das auch nochmal darauf hinzuweisen, für alle Folien oder für die Folien, wo das relevant ist, haben wir die Quelllinks hier unten verlinkt. Den Link zu den Folien, der ist auf der letzten Folie drauf, den könnt ihr euch dann holen. Und da sind alle Quellen drauf und alle Links zu den Artikeln, die wir dazu herangezogen haben.
Und dann gibt es natürlich noch die kleinen Popcorn-Momente, ne? Wie zum Beispiel das mit SUSE. SUSE kündigt den RHEL-Fork an. Ja. Da bin ich noch sehr gespannt drauf.
Das ist, glaube ich, eher so eine. Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich dachte, das Wettbewerbsprodukt von SUSE wäre dann SLES.
Ja, aber wo sind denn die SLES-Sourcen?
Ja? Naja, ich will mich da nicht in die Diskussion rein vertiefen. Also,
sehr gut. Gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch viele andere lustige Themen. Und gerade zu diesem Red Hat-Thema hattest du was ausgegraben, nämlich, das passt da ganz gut, weil das halt so ein bisschen so ein Social-Media-Desaster war, so ein Kommunikationsdesaster.
Ja, in der Tat.
Ja, die fünf Social-Media-Trends dieses Jahr.
Ja, fangen wir mal mit der Nummer 5 an. Der blaue Haken.
Ja, mal gucken, ob der jetzt schwarz wird oder so.
Der aktuelle Trend ist offensichtlich an sich funktional nützliche authentifizierte oder verifizierte Daten zugunsten eines sehr vordergründigen Geschäftsmodells in den Wind zu schießen, mehr oder weniger. Also, finde ich schon einen bemerkenswerten Move. Das war Nummer 5. Ganz ähnlich und damit auch verknüpft ist dieses Thema, die Umbenennung einer äußerst reichweitenstarken Marke durch einen einzelnen Buchstaben. Also aus Twitter wird jetzt X oder so ähnlich.
Früher habe ich Twittern gesagt, jetzt heißt das jetzt Exen, aber Exen ist für mich was anderes.
Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht genau, was sie dabei sich ausgedacht haben oder aus was für einem Marketingfachbuch sie diesen Trick abgelesen haben.
Ich glaube ja immer noch an diese Verschwörungstheorie, dass das alles Absicht ist, um den Laden einfach gegen die Wand zu fahren, um dann die Kredite billig aufzukaufen. Ja? Aber ich weiß es nicht. Anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären. Das ist so, da hänge ich mich sozusagen dran. Das ist meine letzte Verzweiflung.
Verschwörungstheorie.
Sozusagen, dass ich das irgendwie nicht glauben kann, wie blöd man sein kann.
Lass mal Nummer 3 nachschauen. Ja.
Die Alternative.
Die Alternative natürlich. Also Mastodon. Jeder benutzt das. Wir haben das ja auch immer schön hier in den Vorankündigungs-Slides gesehen. Aber die Frage ist, in welchem Server bist du eigentlich gerade?
Ich fand diesen übrigens sehr schön. Mastodon. Und wir haben LaTeX im Frontend.
Ja, es gibt das ist Vielfalt.
Ja, und alle sind irgendwie, also ich habe das Gefühl gehabt, als dann irgendwie Mastodon so einen Run erlebt hat, dass alle zu Chaos Social gerannt sind. Und die Chaos Social Leute wurden ein bisschen überrannt von den Mengen an Leuten da. Und haben ja dann auch Invite-Only gemacht erst und dann ganz zu. Also okay. Ja, und ich muss sagen, also mittlerweile benutze ich Mastodon halt regelmäßig. Wir haben auch, wir posten auch unsere Open-Source-Couch-Sachen da immer. Und das ist einfach die Quelle im Moment, wo man die seriösesten Sachen bekommt, finde ich.
Naja. Scheint ganz gut, die Open-Source-Community ist in der Lage, auch auf besondere Situationen zu reagieren.
Ja.
Ja, Insta-Filter. Auch so ein Trend, wie man hier gut sieht. Glatte Haut. Ich hoffe, dass das hier auch in den Kameras alles direkt eingeschaltet ist.
Ich fürchte, wir kommen langsam in das Alter, wo wir sowas brauchen.
Ja, ja, in der Tat. Ja. Ja, und die Nummer 1 der Top-5-Listen sind natürlich Top-5-Listen. Neuerdings muss man von allem offensichtlich Top-5-Listen haben. Deshalb hier auch die Top-5-Liste der Top-5-Liste.
Und wir haben natürlich noch mehr Top-5-Listen in diesem Präsentation drin.
Deswegen in der Tat, auch. Ja.
Ja, wir haben auch ein paar Jahrestage drin. 25 Jahre Gnome.
Ja.
Olli ist da der Fan von.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich benutze. Du nicht?
Ich muss es benutzen. Ja, es gibt ja keine wirkliche Alternative.
Oder? Ich finde es immer wieder interessant bei Gnome, immer wenn ein neues Release rauskommt, dann geht das große Gestöhne los und es ist ganz schlecht geworden und es ist ganz anders und so weiter. Mittlerweile, ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren benutze ich das ehrlich gesagt nur noch und komme damit eigentlich ganz gut zurecht.
Ja, aber das ist dein Alter. Weißt du, irgendwann sagst du, ich will das einfach, ich will da nicht mehr wissen, wie es funktioniert, Hauptsache es geht und ich kann den Knopf drücken. Ja,
das stimmt.
Das ist einfach, das kommt einfach so. Ja. Was ich bei Gnome halt immer schrecklich finde, ist diese Bevormundung, dass ich da mir irgendwie ein extra Tool installieren will, muss, um in den Fenstern oben so ein Minimieren-Knöpfchen zu kriegen. Ja? Das ist irgendwie
it's not a bug, it's a feature.
Ja, genau, das ist das Problem. Aber gut, trotzdem natürlich Glückwunsch dem Gnome-Projekt für so lange durchhalten und schon irgendwie den Standard-Desktop zu definieren, würde ich sagen. Ja? Also alle relevanten Distributionen haben halt Gnome als Standard-Desktop.
Ja. Ja, aber KDE ist trotzdem super.
Klar, wenn sie mal fertig werden.
Ja.
Ja, etwas, wo wir auch irgendwie
auch involviert so ein Longplayer,
waren.
Oder?
Ja, auch so ein Long-Life-Ding, wo wir auch ein bisschen involviert waren, zumindest ganz am Anfang mal. Da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, ist dieser SCO gegen IBM-Rechtsstreit, wo wahrscheinlich keiner mehr weiß, um was es eigentlich geht und warum.
Ja, aber da sollten wir einfach mal fragen, wer weiß, worum es hier zwischen SCO und IBM geht.
Wow. Ah. Wir haben doch gesagt, keiner weiß es mehr.
Ja. Wir müssen. Michael, wir müssen erklären.
Ja, du musst erklären.
Ich muss erklären. Ja. Okay. Also, SCO war ja eine. Ist die eigentlich aus dem. Aus diesem,
das war Caldera.
Aus diesem Caldera.
Genau. Da gab es dann auch mehr.
So ein bisschen hervorgehoben. Also, das war auf jeden Fall eine Firma, die kam dann aus dem erweiterten Linux-Umfeld. Und hatte allerdings es nicht geschafft, ein nachhaltiges Businessmodell zu etablieren. Und als es dann so ein bisschen runterging, hat man dann nochmal in die Schatulle geschaut, was man da so alles hat. Und man hat festgestellt, hoppla, was ist denn das? Wir haben ja die Rechte von dem SCO Unix.
Sozusagen die Markenrechte von Unix, wenn man es verkürzt darstellen will.
So, und dann fing man an, sich so zu positionieren. Ich weiß auch nicht, ob da Gelder noch geflossen sind. Das kann man alles nochmal nachlesen. Auf jeden Fall hat man sich dann da so positioniert, dass man gesagt hat, okay, jeder, der Linux verwendet, verstößt eigentlich gegen unser Intellectual Property. Und das ist nicht gut. Und da sollte man sich als Kunden, sollte man sich überlegen, ob man sein eigenes Geschäft auf so einer illegalen Basis hier aufbauen möchte. Ja, ja. Und dann kamen wir irgendwann unter anderem, also da haben sich dann so eine große Allianz gebildet, da war Red Hat dabei, da war IBM dabei, da war SUSE dabei, da waren ganz viele dabei, Linux-Verband damals hieß er noch so, war dabei, aber auch der Linux-Tag e.V. war dabei. Und wir haben dann gesagt, okay, das finden wir nicht so gut, dass hier einfach Behauptungen in den Raum gestellt werden und es wird nichts gezeigt. Ja? Also man muss ja, das ist ja eigentlich so eine klassische FAT-Kampagne gewesen. Also man ging hin und sagte, okay, wir besitzen die Intellectual Properties, wir dürfen die aber nicht zeigen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist das ganz schön.
Ihr müsst womöglich irgendwann Strafgebühren bezahlen, ohne dass genau. So ein bisschen klar war,
für was?
Für was und wie das passieren sollte.
So, und wie lief das denn ab? Okay, wir hatten dann unsere Rechtsabteilung dann nochmal mit am Boot, haben überlegt, was wir machen konnten.
Unsere Rechtsabteilung, wir waren ein Haufen Studenten, die in einem Keller Dings in der Uni Kaiserslautern gesessen
haben. Aber das Interessante war,
wir hatten einen Anwalt.
Nee, wir hatten drei.
Ja, wir hatten drei Anwälte. Ja.
Also bitte. Und dann gingen irgendwelche Sachen, die wir damals gar nicht so verstanden hatten, und dann kamen irgendwelche, wie nennt man das denn, mit
Du meinst die Unterlassungs...
Unterlassungserklärungen hatten wir an STO geschickt mit der Aufforderung, dass sie entweder zeigen sollen, was sie haben an Beweisen, oder
das unterlassen sollen.
Unterlassen sollen, das zu behaupten. Und hier so eine Stimmung von, dass das illegal ist und Unsicherheit zu schaffen. So. Und was passierte dann? Dann kam von der Website, kam das irgendwie runter, dass sie das nicht mehr behauptet haben in Deutschland. Von der Deutschen. Dann ist da wahrscheinlich irgendwas passiert. Dann wurde ein Backup eingespielt. Dann war das wieder drauf. Und dann hatten wir...
Haben wir eine Rechnung geschickt.
Eine Rechnung geschickt und haben auch eine gute Party machen können für die Open-Source-Community hier in Deutschland, weil die durften dann...
Ja, wir haben auf dem nächsten Linux-Tag dann von dem Geld den Standbau und die Party bezahlt für die Open-Source-Community. Mhm. Insofern hat sich gelohnt,
Lange her.
Aber es ist lange her. Es ist lange her.
Und der Prozess köchelt halt immer noch.
Ja, und ich glaube, die einzigen, die noch dran verdienen, sind die Anwälte.
Ja, in der Tat. Ja.
Also gut. Lass uns mal weitermachen. Wir haben noch super viele Sachen. Wir haben nämlich noch
das, eine... Das sagt der mit dem Weitermachen, der diesen Weitermachen-Knopf
in der Hand hat. Aber ich wollte euch ja nicht das Ding abschneiden. Es gab eine super Studie dieses Jahr. Und zwar, dass Open-Source-Code mit Schimpfwörtern besser ist in der Qualität als Open-Source-Code mit weniger Schimpfwörtern.
Verdammt.
Ich habe die Studie gelesen, da stehen solche Sachen drin wie, wenn da viele Schimpfwörter drin sind, also die Erklärungsmodelle, ja, wenn viele Schimpfwörter drin sind, dann ist der Entwickler emotionaler mehr mit seinem Code verbunden.
Ja, die Bindung ist wichtig.
Die Bindung ist wichtig, ja. Die Bindung.
Also jetzt Aufforderung an alle Softwareentwickler hier im Raum, ist offensichtlich klar.
Ja.
Kommentieren, und zwar in der richtigen Art und Weise.
Also ich habe schon eine Menge Schimpfwörter in Quellcode reingeschrieben, ja.
Ja, das ist ja gut.
da gab es ja auch mal sowas auf der Linux-Kernel-Mailing-List, da gab es auch so eine Statistik, ne? Die ist ja auch berüchtigt für sowas.
Mhm, ja, das gibt es ja schon länger. Das ist auch ein Artikel, den haben wir aus dem Archiv rausgesucht. Also
schon ein bisschen älter.
Kein komplett neuer Aspekt, aber dementsprechend auch kein One-Time-Wonder.
Richtig.
Sowas.
Und da wir ja vorhin gesagt haben, wir machen so gerne Top-5-Listen, haben wir uns die Top-5 Code-Kommentare mal rausgesucht. Ja, ich fand übrigens das rechts unten sehr schön. Das ist schon ein Honorable Mention, auch wenn wir nachher noch einen haben. Muss ich aber bemerken, den Trick, wenn man sowas reinschreibt, dann verhindert man, dass irgendwelche anderen Leute halt den eigenen Code verändern. Die Top 5 Code-Kommentare, das Ganze kommt aus, um die Quelle anzugeben, kommt aus einem Stack Overflow-Thread, der, wo ganz viele Leute auch aus proprietärem Quellcode Sachen gepostet haben, deswegen gibt es auch manchmal keine Quellen dazu, aber das Blöde ist auch, dass die Stack Overflow-Leute, die Moderatoren, haben irgendwann den Thread geschlossen, warum auch immer, ja. Ja, war echt traurig. Ja, gab es auch ein paar Kommentare dann in einem neuen Thread dazu, warum die denn sowas machen. Aber gut, gucken wir uns mal die Kommentare an. Platz 5, die üblichen, mach lieber hier nichts dran.
Magie. Ja, oder das willst du gar nicht verstehen.
Ja, weil der Autor versteht es ja auch nicht.
Genau. Offenbar, in der Tat.
Ich kenne das, weiß nicht, was ihr... Platz 4 ist eher so Resignation.
Ja, oder auch die Einbindung, die transparente Einbindung in die Unternehmensprozesse.
Genau. Da haben wir übrigens noch was bei den transparenten Unternehmensprozessen. Ja. Da gibt es dann so ein bisschen Kritik an den Strukturen im Unternehmen. Ich muss tatsächlich sagen, so etwas in dieser Art und Weise habe ich tatsächlich auch schon mal verwendet. Nicht bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Da haben sie mich, da lassen sie mich leider keinen Code schreiben. Vielleicht besser so. Aber bei anderen Gelegenheiten. Ja, Platz 2 ist, das ist sehr, sehr witzig. Da wird sozusagen das Leid geteilt, sage ich jetzt mal. Ja,
ja, und dokumentiert vor allen Dingen.
Mit Dokumentation.
So, Nummer 1, bitte nur in Notfällen machen.
Nummer 1 ist pure Wut sozusagen.
Don't try this at home.
Ja.
Wir hatten noch irgendwie eine Honorable Mention, glaube ich.
Honorable Mention, da haben wir tatsächlich eine Quelle auch dazu, dass es aus einem Open Source Projekt kommt, und zwar aus hier dem Digium Telefonvermittlungsservice aus dem Asterisk. Da unterhalten sich die Entwickler darüber, was denn die beste Fluggesellschaft ist zum Fliegen.
Das ist ja sozusagen Chat bei Kommentar.
Chat im Quellcode mehr oder weniger, ja. Unten habe ich jetzt den Link reingemacht, könnt ihr euch das mal angucken. Ja? Ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Sie unterhalten sich da noch ein bisschen über Air France und sowas. Ja, bisschen detached, aber gut. Ja, kommen wir mal wieder zurück zu ernsten Themen. Ja, OpenIn, es gab ein paar Neugründungen an Foundations.
Ja, neuerdings hat man Europa wieder entdeckt. Das finde ich ganz interessant.
Here be dragons.
Ja, naja... Zumindest wurde es mal explizit gemacht, und zwar hat die Linux Foundation begonnen und tatsächlich einen europäischen Ableger gegründet. Noch konnten wir in der Recherche nicht so wahnsinnig viel Aktivität feststellen, aber immerhin gibt es das Konstrukt. Also die Linux Foundation ist ja sozusagen der Arbeitgeber von Linus Torvalds, von verschiedenen anderen Projekten auch, die da unter dem Dach aktiv sind, und es gibt jetzt eine europäische Dependance sozusagen.
Aktivität ist ziemlich gering. Also wir haben versucht herauszufinden, was sie so machen, und es ist nicht wirklich viel, sage ich jetzt mal. Also zumindest nichts Sichtbares. Die Linux Foundation ist natürlich auch so ein bisschen so eine Lobbyorganisation. Das heißt, unter Umständen sind auch Sachen, die machen, nicht so wirklich direkt sichtbar und öffentlich verfügbar sozusagen. Aber so richtig viel Aktivität habe ich da nicht gesehen.
Aber es ist ja eine Community, und wir alle sind ja die Community. Insofern, wer sich da beteiligen will, ist bestimmt auch gerne gesehen bei der Linux Foundation, genauso wie bei der Open Infra Foundation, die nämlich quasi dasselbe gemacht haben. Die Open Infra Foundation ist die Mutterorganisation von OpenStack, der entsprechenden Cloud-Plattform, und die haben sowas Ähnliches gemacht. Es gibt jetzt einen European Hub und einen Asian Hub zusätzlich zu der globalen Organisation, und ich war gerade in Vancouver in Kanada, und da wurde es auch bekannt gegeben, und das konnte man auch ganz gut merken. Also Cloud Computing auf Open Source Basis ist in Europa relativ populär, ist auch in Asien relativ populär, wenn auch mit einem anderen Hintergrund, und insofern finde ich das eine prinzipiell gute Idee.
Ja, weitere Jahrestage. 75 Jahre Transistor, was natürlich so eine grundlegende Erfindung war. Und das hat dieses Jahr tatsächlich, oder in den letzten 12 Monaten, wir reden immer über die letzten 12 Monate hier, hat das tatsächlich den 75. Geburtstag gehabt, dass Shockley, Brattain und Bardeen, genau, das war der dritte.
War noch eine bisschen andere Baugröße am Anfang.
Das ist übrigens ein Nachbau, der zum 50-jährigen Jubiläum gemacht wurde. Das ist nicht das Original, was man hier sieht auf dem Foto. Ja, ohne das würden wir hier alle nicht stehen. Ne? Dann würden wir irgendwo auf Rollschuhen in irgendwelchen Hallen rumrollen und Röhren austauschen oder so.
Wie viele Transistoren sind in so einem i7 drin heutzutage? Weiß das jemand?
Der Hardware-Mann, Millionen? Ja. Milliarden?
Also
Milliarden.
Ich glaube viele Milliarden, oder? Also ja. Transistoren zumindest.
Ich habe noch, im Studium, ich hatte eine meiner Diplomprüfungen war, solche Sachen zu machen mit so Buntstiften, hat man dann so Layer gebaut.
Ach so, ja, ja.
Ja, weil die werden ja so quasi.
VLSI.
Ja, genau, die werden ja so übereinander geschichtet, sodass dann quasi mit so Schichten dann halt diese Transistoren entstehen auf dem Wafer. Und das darf man dann halt in der Prüfung mit so einem Batterie-Buntstiften und malte keine
Blümchen. Es sei denn, man war farbenblind. Dann hat man
Pech gehabt, dann konnte man das einfach nicht
studieren. Nein, dann hat man irgendwie eine alternative Aufgabe bekommen. Daran kann ich mich
erinnern. Ach, echt? Okay, Mist. Ja, weiter. Weitere legale Troubles. Es gab ja diese lustige Geschichte mit Modern Solutions. Wir wollen nur ganz kurz drauf eingehen. Wer das nicht mitbekommen hat, da gab es ein Security-Loch bei einem Hersteller für so Handelssoftware. Der hat einfach mal so eine unverschlüsselte SQL-Verbindung direkt in die Datenbank aufgemacht von ihren Produkten und hat dieses Passwort dafür auch noch hart codiert in der Software. Und es war für alle Kunden gleich. Ja, das heißt, man konnte das Passwort sich rausfischen und dann sich einfach auf die Datenbank verbinden. Da hat man alle Kundendaten gehabt. Ja. Und das hat dann einer rausgefunden, hat es gemeldet bei denen und wurde direkt von denen angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft Köln hat das auch noch irgendwie aufgenommen und hat ihn verfolgt und verfolgt ihn immer noch. Ja, also die Anklage ist jetzt gescheitert, aber die haben Einspruch eingelegt und es geht noch weiter.
Ja, bitter.
Ja, Qualitätsmanagement, sage ich jetzt mal. Ja. Was ich aber auch irgendwie echt bedenklich finde, ist, ich meine, die haben große Kunden gehabt, also große Retail-Kunden, große Kaufhäuser und sowas. Und dass da keiner irgendwie ein Due Diligence bei der IT-Security macht. Ja? Wenn ich da irgendwie so mal bei uns sehe, wie viel Aufwand da getrieben wird, irgendwie IT-Security zu machen, wie viel Zertifizierungen und Checks und Prüfungen man da machen muss, ist hier anscheinend völlig egal. So eine offene SQL-Verbindung, was soll's.
Also das sollte ja eigentlich mittlerweile von einer automatischen Scanner-Stage im CI-Pipeline gefunden werden.
Aber also vertraut keinen Zulieferern, sage ich jetzt mal dazu. Ja, anderer Aufreger dieses Jahr. Die Geschichte mit diesen Gematik-Konnektoren, ich habe da irgendwann den Track verloren irgendwie. Also es gab irgendwie diese Konnektoren, die in den Arztpraxen stehen und die für Datenaustausch mit dem zentralen Gesundheitsnetz gedacht sind. Und da sind die Zertifikate ausgelaufen.
Und, ja, sozusagen. Die Zertifikate waren sozusagen in Hardware eingebaut. Das war zumindest das war die Aussage zumindest der Gematik beziehungsweise der von der Gematik beauftragten Unternehmen. Das ginge halt irgendwie nicht und deshalb müsse man die komplette Hardware wegschmeißen und neue Hardware anschaffen und ausrollen, was halt 300 Millionen gekostet hätte. Unser aller Krankenversicherungsgeld, muss man eben mal dazu sagen. Und dann gab es eben verschiedene Initiativen, die haben das Ganze mal analysiert und haben dann als Proof of Concept gezeigt, naja gut, es ist eben schon möglich, ein entsprechendes Zertifikat auszutauschen, man muss es nur wollen. Und es war ein unwürdiges Hin und Her in meinen Augen über Wochen und letztlich haben sie sich auf irgendwie so einen Kompromiss geeinigt, wenn mich nicht alles
täuscht. Also es gibt jetzt in der Spezifikation auch die Möglichkeit, die Sachen auszutauschen.
Ja.
Wobei ich irgendwie immer noch nicht richtig verstehe, vielleicht weißt du ja auch da mehr, warum bei solchen Geräten irgendwie das Alter des Geräts irgendwie anscheinend die relevante Metrik ist, um sowas auszutauschen und nicht die Sicherheit des Geräts. Also sollte es nicht eigentlich das Alter egal sein, solange es noch sichere Algorithmen benutzt und so weiter. Also sollte das nicht irgendwie die Metrik sein, das auszutauschen? Weil selbst die neuen Geräte haben irgendwie so ein Verfallsdatum drin, vielleicht 7 Jahre oder so, 5 plus 2. Und danach müssen sie ausgetauscht werden.
Nee, es ist das Zertifikat, das ein Verfallsdatum hat.
Ja, aber das kannst du ja austauschen.
Ja,
könnte man austauschen.
Naja, aber so war es halt designed, dass es sozusagen
fest eingebaut war. Auch die neuen Geräte haben das. Auch die neuen Geräte haben ein Hardware-Verfallsdatum. Steht zumindest in dem Artikel drin.
Okay.
Ja. Also das leuchtet mir nicht so richtig ein. Naja, vielleicht kommen wir da nochmal in einer späteren Folge auch zurück drauf. Ja, Linux ist ja auch so ein Ding, was wir uns seit Jahren begleitet, sage ich mal. Das war schon zu Linux-Tag-Zeiten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Da hatten wir auch ganz viele Vorträge. Auch Keynotes, glaube ich sogar.
Auf jeden Fall.
Ja. Ein Auf und Ab.
Ein Auf und Ab. Und in München ist jetzt eine neue IT-Referentin gekommen, die von den Grünen ist und die vorher bei diesem Adblocker-Hersteller gearbeitet hat.
Ah ja, richtig, ich erinnere mich.
Genau. Und die ist tatsächlich Informatikerin, das heißt, die kommt so ein bisschen vom Fach Und ja, die hat gesagt, es gibt keinen Wechsel mehr zurück zu Linux, weil, und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, die sind jetzt halt so hin und her gesprungen, sind ja erst zu Linux gegangen, dann wieder zurück zu Microsoft und das wäre jetzt der dritte Wechsel. Da kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass die dann sagen, so, also irgendwann müssen wir auch mal aufhören damit. Ja. Und ich finde ja auch, das ist nicht so das Relevante, das Betriebssystem und so weiter, das ist nicht das relevante Ding. Die Fachanwendungen müssen einfach Open Source sein. Ja. Und das kann einfach, ich verstehe das auch nicht, was das Problem ist, ja. Wenn man irgendwie eine Software beauftragt, die so eine absolute Fachanwendung ist, die speziell für einen entwickelt wird, warum dann nicht einfach immer standardmäßig drin steht, freie Software, Ende, ja. Hier GitHub-Repository, fertig.
Ja. Ja, in der Tat.
Also,
aber ich verstehe es nicht. Ein weiteres Problem, was ich auch immer wieder sehe, ist dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Man braucht halt in dem Fall eine Münchner Fachanwendung für die Münchner Hunde oder so, oder Hundesteuerabrechnung, und man braucht halt eine für die Gelsenkirchener Hundesteuerabrechnung und eine für die Potsdamer und die und so weiter. Das ist einfach unnötig in meinen Augen. Viele von diesen Dingen muss man doch irgendwie ein bisschen
Grenzen
des Föderalismus modularer und vereinfachter aufbauen können.
Ja, das sind die Grenzen des Föderalismus halt. Ja? Ja. Dann nimmt das halt so ein bisschen überbordend das Ganze ins Dings. Ja, schnell weiter zum nächsten Thema. Wer einen Bürostuhl von euch kauft im nächsten, bitte prüft, ob der kompatibel ist mit eurer Hardware. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Dieser IKEA-Bürostuhl ist nicht kompatibel mit jedem Monitor. Das war ein Thread auf Mastodon, über den wir gestolpert sind. Sehr lustige Story. Und zwar hat sich jemand diesen IKEA-Bürostuhl gekauft. Und jedes Mal, wenn er sich draufgesetzt hat, ist der Monitor ausgegangen. Er hat gesagt, wie kann das denn sein? Woran liegt das denn jetzt schon wieder? Ja? Und hat irgendwie rausgefunden dann, dass tatsächlich das an statischer Aufladung von dem Stoff liegt, von dem Stuhl, der dann Auswirkungen hat auf seinen Monitor und der den dann so kurzzeitig mal ausschaltet. Und tatsächlich habe ich sowas Ähnliches bei mir aktuell. Ja, Jutta, die hier irgendwo sitzt, kann das bestätigen. Jedes Mal, wenn bei uns der Kühlschrank anspringt und dann so diese Kühldings anspringt, geht bei mir der Monitor auch kurz aus.
Ja. Vielleicht ein Erdungskabel anbringen.
Das hat er nämlich dann auch gemacht. Der hat jetzt geschrieben, so eine der letzten Nachrichten, wie gesagt, wir haben es auch verlinkt, er hat jetzt die Basis von dem Stuhl mit Alufolie eingewickelt und seitdem alles wieder gut.
Ich dachte, die Alufolie kommt um den Kopf.
Das ist für andere Leute.
Ach so, okay.
Das ist für Leute, die nicht auf Mastodon sind.
Okay, verstehe. Genau.
Ja, weitere Ärger, und jetzt sind wir beim Thema AI. Ja, Copilot, ne? Also das Copilot von GitHub, der Code Assist, der sozusagen Code für einen schreibt, gab es auch viel Ärger drum. Und ich sag mal so, die Meinungen da sind kontrovers.
Ja, aber da müssen wir jetzt doch mal fragen, wer weiß, was Copilot ist?
Oh, das sind
doch die meisten. Wer hat das schon mal ausprobiert selbst?
Wer hat eine Copilot-Subscription? Entweder frei oder... Also, okay. Lustigerweise haben sie mich irgendwie als Open-Source-Entwickler eingestuft. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe irgendwie so eine Umsonst-Subscription bekommen. Mhm. Und ich benutze das eigentlich so... Ich meine, wie gesagt, ich code nicht für die Firma, sondern ich code lieber so für mich selbst. Und da benutze ich das eigentlich relativ gerne, weil es halt viel so Standard-Tasks abnimmt. Aber es generiert halt auch viel Quatsch.
Ja. So, aber jetzt muss man mal schauen, warum hier Open-Source-Entwickler GitHub wegen Copilot verlassen sollen. Also im Großen und Ganzen ist das ja eine künstliche Intelligenz, die wurde trainiert mit diesen ganzen GitHub-Sourcen, die dort sind. Und jeweils mit den öffentlich verfügbaren, ne? Also zumindest mit allen, die freie Software sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass eben dieser Copilot Tasks des Entwicklers abnimmt. Also der macht Code Completion, du kannst in die Kommentare was reinschreiben, dann macht er die Codes, also
er programmiert. Der schreibt ganze Funktionen.
Genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das gelernt worden ist oder angelernt worden ist mit freier Software und die unter einer freien Softwarelizenz ist, ist das dann ein abgeleitetes Werk sozusagen. Ja. Ne? Und das ist jetzt wird es esoterisch.
So ja, jetzt wird es esoterisch. Interessant wäre übrigens auch die Frage, ob das auch Schimpfwörter in Kommentaren erzeugt. Ich habe das beim letzten Mal schon erzählt. Also Copilot hat bei mir tatsächlich auch einmal, als ich einen Kommentar habe erzeugen lassen für einen Code, den ich manuell geschrieben hatte, in den Kommentar geschrieben, dieser Hack sollte schnellstens ersetzt werden. Fand ich ein bisschen frech.
Ja, ehrlich.
Oder das? Das war ein schöner Code.
Ja, aber die zentrale Frage ist ja, also das Modell, ein großes Large Language Model, trainiert in dem Fall auf öffentlichen Daten, aber eben sowohl lizenzierten Daten, nämlich Open-Source-lizenzierten Daten und auch dem Copyright der jeweiligen Autoren unterliegend. Wie verhält sich das Ergebnis so einer KI? Also wie ist es zu bewerten, einerseits aus Urheberrechtsgründen und aus Lizenzgründen?
Ich glaube, dass das nicht ein Copilot oder Source Code singuläres Problem ist. Ich glaube, wir werden noch viel mehr von diesen Fragestellungen und auch viel mehr von diesen Prozessen sehen in der Zukunft, wenn das alles mal so ein bisschen, wenn der Dust sich mal ein bisschen gesettelt hat sozusagen. Ja, wenn Bilder und Filme und sowas damit erzeugt werden, ja, aber da hast du dasselbe Problem. Und ja, ich glaube, da wird es noch lustige Rechtsstreite geben dazu, gerade bei so Bildgenerierung oder sowas. Wenn das mal irgendwie kommerziell auch benutzt wird im relevanten Rahmen, ist schon, ja, teilweise, ja. Aber zum Beispiel Adobe bringt mit Firefly ja eine AI, die nur mit freien oder nur mit lizenzierten Material trainiert ist. Also die wissen schon, dass da irgendwie so ein Problem irgendwie ins Haus steht. Mal gucken, was dann daraus wird.
Das erste wird wahrscheinlich Musikstücke sein oder sowas, ja. Also ich meine, da hast du ja schon zwischen Autoren sowieso die Streitereien, wie schwer oder wie nah das an einem anderen Lied dran ist oder sowas, ja.
Ja, die Telekom hat kürzlich hier in Bonn Beethovens 10. Sinfonie in Auftrag gegeben, mittels von einer AI, einer generativen AI zu erzeugen. Also ich glaube, Beethoven hat irgendwie Fragmente daran noch gearbeitet zu seinen Lebzeiten und haben sie jetzt komplettiert.
Aber schön.
Ob das jetzt nützlich ist oder ob das ein Kulturgenuss ist.
Ja. Okay, also ich wiederhole das nochmal, damit wir es auch auf dem Band haben. Wurde die Anmerkung gemacht, dass es eine neue Version gibt von Copilot, die auch Attributions macht, die also dazu schreibt, wo es herkommt.
Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Lass uns mal weitergehen. Wir haben noch ein weiteres Thema zu AI.
Ja, KI ist ja wahrscheinlich so das singulär größte Einzelthema gewesen, so im letzten Jahr, ist zumindest meine Wahrnehmung. Also ganz viele unterschiedliche Leute haben versucht herauszufinden, wie gut jetzt hier ChatGPT in dem Fall tatsächlich ist. Und es gibt zum Beispiel so einen Mathematik-YouTube-Kanal, der eigentlich ganz empfehlenswert ist, von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, von Professor Weitz. Und der hat einfach mal ChatGPT mit einer ganzen Reihe von relevanten, ich glaube, Grundstudiums-Mathematikfragen gefüttert. Es war so eine durchwachsene Ausbeute. Es waren durchaus richtige Antworten dabei, es waren aber auch viele falsche Sachen dabei. Ich glaube, das ist nicht das zentrale Problem, sondern das zeigt ein viel größeres Problem, dass man sich nämlich nicht drauf verlassen kann. Das heißt, selbst wenn es viele richtige Antworten gibt, weiß man nicht, wenn man eine Antwort bekommt, weil die klassische ChatGPT-Antwort wird immer mit sehr breiter Brust präsentiert. Und wenn man dann nochmal nachfragt, bist du dir eigentlich sicher, habe ich schon häufig erlebt, dass sich die KI dann auch die quasi komplett andere Antwort bemächtigt hat.
Da haben wir nachher auch nochmal ein Thema, was da genau drauf passt. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber weil wir uns hier jetzt mit Entwicklung auch beschäftigen, haben wir mal einfach mal, das war so eine Bierlaune beim Chinesen sozusagen, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal gucken, bei Programmiersprachen interessiert uns doch mal, was sind denn eigentlich die fünf beliebtesten Programmiersprachen? Ja. So, Top 5, und jetzt sind wir in der Abteilung überraschend. Top 5, C-Sharp. Benutzt hier jemand C-Sharp? Sehr schön. Ach, einer da oben.
Ja, genau, das sagen sie alle, in der Tat. Aber ja, kenne ich.
Top 4, Java. Das war nicht so wirklich überraschend, würde ich sagen.
Ja. Wer benutzt denn Java? Also es sind mehr.
Aber auch nicht viele, sage ich jetzt mal.
Aber bisher ist es dann konsistent.
Ja, aber sagen wir mal so, Java war über viele Jahre viel höher gerankt.
Ja. Platz 3 ist C++.
Ja. Okay.
Ja, da sind auch schon ein paar. Aber ich muss sagen, ich hab mir gerade letztens wieder C++ angeguckt, in so einem Embedded-Sachen und so. Das C++ heute hat nichts mehr mit dem C++, was wir gelernt haben, zu tun. Das ist völlig anders.
Okay.
Das ist wirklich so. Also, warte, okay. Platz 2 tatsächlich C.
C, sehr gut.
Ja, wahrscheinlich auch durch viele Embedded-Sachen und so. Ja.
Eine schöne und beglückende Programmiersprache.
Man früher habe halt ich darüber geflucht, heutzutage würde ich sagen, im Vergleich zu JavaScript und PHP ist das einfach nur Whitehead.
Ja, so, und Platz 1? Was ist Platz 1? Python.
Gut, das war jetzt auch nicht wirklich überraschend. Gibt es wahrscheinlich auch eine Menge. Wer benutzt Python? Ja, das ist tatsächlich die meisten, würde ich sagen.
Ja, ich finde das Interessante bei Python, Python hat es geschafft, extrem unterschiedliche Domänen zu besetzen. Also die ganze, oder was heißt die ganze, aber ganz viele AI-Geschichten laufen mit Python, so Data Processing-Sachen, ja. Big Data-Sachen, aber auch Systemadministrationssachen, Konfiguration.
Ganz viel so Wissenschaft
ist damit geschrieben.
Ja. Und OpenStack.
OpenStack, genau, richtig.
Ein ganz Home wichtig. Assistant, kenne ich auch so ein Ding. Ja. Wir haben übrigens die Quelle für diese Top-Liste hier unten rechts reingeschrieben. Das ist also jetzt nicht aus der Luft gegriffen oder so, sondern das kommt von so einer Statistikseite, die darüber Statistiken machen, richtig?
Ja.
Über genau. Source-Code-Repositories.
Naja. Ja.
Gehen wir mal weiter. Da sind wir mit dem Thema dran, was vorhin gut gepasst hätte, nämlich lügt ChatGPT. Da gab es einen Fall, dass ein Professor seine ganzen Studenten durchfallen hat lassen, weil er für jedes seiner Paper, für die Papers, die die Studenten eingereicht haben, hat er ChatGPT gefragt, hast du das geschrieben? Und ChatGPT hat immer gesagt, ja klar. Und da kann ich wirklich nur raten, probiert das mal aus, das ist wirklich so. Ja? Also man gibt ChatGPT irgendeinen Text und sagt, hast du das geschrieben? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ja sagt, ja klar, ist das von mir, ist relativ hoch.
Ich meine, dass die OpenAI gerade diesen Validator zurückgezogen hat oder zumindest eine extra Warnung dran geschrieben hat, dass es nur wenig Korrektheit hat.
Ist auch ein bisschen was fürs Thema digitale Kompetenz, zu dem wir auch noch kommen.
Ja, in der Tat.
Ja, nochmal ein Jahrestag, 50 Jahre Atari. Da kann ich nur raten, lest euch mal diesen Artikel durch oder guckt euch vielleicht den Atari Game Over Dokumentation auf Netflix an. Großartige Story. Wahrscheinlich eine der größten Stories in der IT-Branche, wie diese Firma gegründet und gelaufen ist sozusagen, ja. Anekdoten wie zum Beispiel Steve Jobs hat da ja gearbeitet, als 17-Jähriger, ja, und hat seinen Kumpel hier den anderen Apple-Entwickler, den
Wozniak,
genau, die ganze Arbeit machen lassen und hat den Bonus eingestrichen und hat dann von $5,000 für die Arbeit, die Wozniak gemacht hat, und hat Wozniak gesagt, ich habe $700 Bonus gekriegt, du kriegst die Hälfte davon. Ja? Okay. Also solche Stories. Großartig, ja. Und hier Nolan Bushnell, das ist der Gründer, ist da auch in dieser Dokumentation drin. Da gibt es die wahnsinnigsten Stories mit Firmenpartys und so, wo dann Leute eingeladen wurden, damit man die überzeugt, da zu arbeiten und so. Also, Wahnsinn. Kann ich wirklich nur empfehlen. Tolle Story. 50 Jahre. Mann, Mann, Mann. Ja, was nicht so schön ist, ist Open Source im Unternehmen immer noch so ein Problem. Ja, gab eine Studie Ende letzten Jahres, dass Open Source im Unternehmen sehr breit eingesetzt wird, aber die Unternehmen halt nicht beitragen wollen.
Ja, gut, jetzt muss man natürlich sagen, was beitragen bedeutet. Also das heißt ja nicht, dass man immer hier programmieren muss, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, finanziell beizutragen.
Ja, also klar. Natürlich, man kann ja auch bei einem Open Source Vendor kaufen sozusagen. Ne? Aber das ist halt immer noch ein Problem für Unternehmen. Und lustigerweise in der Studie steht drin, dass der Hauptgrund, warum man das nicht macht, Security-Gründe sind. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen können.
Ja, dieses Security-Totschlag-Argument gibt es ja ever since.
Also ja, in der Tat. Ja, also das ist, glaube ich, ein echter Gap und das hat auch in den letzten 15, 20 Jahren sich nicht wirklich geändert. Ne? Also ich kann mich noch an lebhafte Diskussionen erinnern, als ich in einer anderen Firma noch gearbeitet habe mit großen Konzernanwälten, die halt irgendwie gesagt haben, Open Source kommt uns nicht ins Haus. Das ist alles so, das ist ja alles so ganz fiese Lizenzen und so. Und ich sagte, ja, und was ist mit eurem JBoss-Cluster, den ihr da hinten stehen habt seit 5 Jahren? Wir reden hier nicht über gemachte Fehler. Also ein bisschen seltsam alles.
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass es eine andere Wahrnehmung mittlerweile gibt als vor 20 Jahren, als wir noch mitten im Linux-Tag-Business drin waren.
Aber ist es eine Wahrnehmung, die tatsächlich wahrgenommen wird, oder ist es denen einfach egal mittlerweile, weil sie sagen, ist ja eh überall Open Source drin?
Also ich kenne auch große Unternehmen, die ganze Abteilungen haben, die sich um ihre Open-Source-Strategie kümmern und das definiert haben. Ob das dann wirklich überall in einem Großunternehmen dann wirklich so umgesetzt wird, das ist nochmal eine andere Frage. Aber Strategien gibt es da schon. Und das war vor 20 Jahren noch definitiv anders.
Ja. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen oder überziehen oder beides. Log4Shell, ja, die Lieferkette, das war auch so ein Thema dieses Jahr, wo ganz viel darüber diskutiert wurde, dass Open Source eine Gefahr für die Software Supply Chain ist. Das heißt, dass Fehler oder Probleme in Open Source Software halt Software kontaminieren kann. Ja, ich glaube ja nicht, dass das ein Problem von Open Source ist, sondern das Problem von Compliance und von wie viel Arbeit man reinstecken will in so eine Lieferkette und wie man die absichern will. Und dasselbe Problem, was man da hat mit Open Source, finde ich, hat man auch mit proprietärer Software.
Ja, vor allen Dingen ist es bei proprietärer Software erheblich aufwendiger zu fixen. Ich meine, wer kann sich an diese Log4Shell Incident erinnern? Da war natürlich das Geschrei groß, und zwar zu Recht, in der Tat. Fast jede, also was heißt fast jede, aber eine erhebliche Anzahl von Java-Software hatte diese Bibliothek zum Logfile-Handling eingebaut und war damit halt in der einen oder anderen Form betroffen. Aber genauso schnell und genauso laut, wie es sozusagen diskutiert wurde, ist es dann auch wieder gefixt und behoben worden. Und da sehe ich ja ganz andere, oder habe ich auch noch ganz andere Ergebnisse in Erinnerung von proprietärer Software, wo es heißt, unser nächster Regel-Bug-Release oder sowas ist in 4 Monaten oder sowas, und vorher machen wir mal gar nichts.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist ja hier, dass viele nicht wissen, welche Abhängigkeiten in der Software drin sind.
Klar.
Ja? So, und wenn ich jetzt aber proprietäre Software habe mit so einem Blackbox, dann bin ich ja, da gibt es ja nur eine Quelle, die mir sagen kann, was da drin ist. Und wenn die das jetzt nicht weiß, weil das jetzt über verschiedene Hops geht, ja, also es ist ja, also wenn ich ein Log4Shell in meine Software einbaue und man fragt mich, hast du Log4Shell eingebaut, dann sage ich ja, ja, weil ich weiß das. Wenn ich jetzt allerdings andere Libraries nehme und die nehmen wieder andere Libraries und dann gibt es noch Fremdkomponenten und irgendwo ganz weit unten ist ein Log4Shell drin, dann ist die Herausforderung natürlich über diese ganze Transition.
Ja, aber mal ernsthaft, in einem professionellen Umgebung hast du halt solche.
Ja, da will ich ja hin. Also ja. Du musst halt wissen, welche Komponenten da drin sind. Ja?
Bill of Materials, wo alles Software, drinsteht.
So Bill of genau. Materials, S-Bombs sind mittlerweile ein Standardschritt auch in der Pipeline wieder, in der CI-Pipeline und sollten halt auch mitgeprüft werden auf Lizenzkonformität, auf Security-Schwachstellen und verschiedene andere Sachen.
Gut.
Aber muss man natürlich machen, ja.
Gehen wir weiter. Einer, der auch ganz viel bei diesem Thema mitgeredet hat in der Community, war Daniel Stenberg. Und der hat auch ein Jubiläum dieses Jahr, nämlich 25 Jahre Curl. Ja, Curl ist auch so ein essentielles Tool, was ich irgendwie jeden Tag benutze.
Ja, dann fragen wir nochmal, weiß denn jeder, was Curl ist?
Ja, okay. Ja, alle. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich mich mal fragen, wer ist hier Team Curl? Nochmal bitte die Hände hochheben. Ja, also wer benutzt Curl? Wer benutzt Curl? Wer benutzt WGET?
Ah, okay. Ja, aber WGET ist doch eher so die Anfängervariante, oder? Würde ich sagen.
Nein. Das sind komplementäre Features.
Okay. Also
manche Sachen gehen nur mit WGET.
Na gut. Ja, weiterhin. Noch ein paar Security-Dinger, wo man gedacht hat, das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist schon wieder April. Ja. Das Auslesen von kryptografischen Schlüsseln anhand des Powerlichts über einen Gang hinweg mit einer ganz normalen Kamera. Ja, das Powerlicht fluktuiert leicht, wenn der kryptografische Berechnungen macht, der Rechner. Und aus diesem Fluktuieren konnten Forscher tatsächlich den Kryptoschlüssel auslesen.
Also jetzt muss man wahrscheinlich noch mal ganz kurz darstellen, was da passiert ist. Also man hat ein ganz normales Mobile-Phone genommen. Ja? Und dann hat man an dieses Mobile-Phone über den USB-Anschluss eine Peripherie angeschlossen. Beispielsweise eine Kamera, die so ein Licht hat, ja? Wenn sie an ist, leuchtet das halt rot. Ja? Und dummerweise leuchtet das aber nicht immer gleich hell. Ja? Man hat dann festgestellt, dass es fluktuiert. Und diese Fluktuationen, die da drin sind, die kann man nutzen, um Geheimnisse aus dem Telefon rauszubekommen, wie zum Beispiel Schlüssel. Also so ein klassischer Side-Channel-Attack.
Ja, Quelle steht hier drin, könnt ihr euch mal angucken. Ist echt faszinierend. Wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Deswegen gehen wir ganz schnell nach Frankreich. Da hat ein Vater dieses Jahr den Mobilfunk von der gesamten Gemeinde ausgeknipst, weil er verhindern wollte, dass seine Kinder im Internet surfen.
Also ich würde sagen, er hat es geschafft, oder?
Er hat es geschafft.
War mit diesem Gerät, was wir hier auch haben.
Genau, und, das sind die Fotos, die Polizei veröffentlicht hat.
Wo bekommt man sowas, Kleini?
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben durch herausgefunden, wo ihr das bekommen könnt. Wenn ihr nach der SKU sucht, findet ihr das. Kostet 70 Euro. Ja. Und das sind Rupien hier, indische Rupien. Ja, funktioniert. Schön finde ich auch die Beschreibung hier. Gemma will work perfectly.
Also das kann man in Frankreich bestätigen, oder?
Effective and durable.
Also liebe Kinder, nicht zu Hause ausprobieren, sondern vielleicht ein Dorf weiter.
Matrix ist in Geldnöten, leider. Wird von ganz vielen Leuten eingesetzt, auch im Unternehmenskontext, auch im Behördenkontext, habe ich gehört mittlerweile. Ja, ist ein bisschen problematisch. Wir haben das hier mit reingenommen, um vielleicht auch mal ein bisschen Awareness zu schaffen, dass solche Projekte natürlich auch irgendwie Unterstützung brauchen.
Also ist das das Projekt oder ist das die Firma hinter Matrix?
Das Projekt, glaube ich. Zumindest ist das so beschrieben in dem Artikel. Ja, wo wir gerade bei Matrix sind, da hat jemand einen Truck in einen Matrix-Drucker umgebaut. Ja, der hat es hingegangen und hat hinten so einen Raspberry Pi dran gehängt, hat so eine kleine Software geschrieben mit so Wasserdüsen. Und wenn er den Truck jetzt fährt, dann malt die halt Matrix-Drucktexte auf den Boden mit Wasser. Ja.
Und sehr schön für Supermarktparkplätze.
Genau. Funktioniert super gut. Lustige Drohnenvideos hier, wo man das sehen kann. Wir haben das Video auch verlinkt für euch, könnt ihr euch anschauen. Das wollen wir jetzt nicht sehen. So, ja. Weiterer Security-Incident war letztes Jahr, war vor dem Ukraine-Krieg. Ja. In Moskau haben Hacker so eine Taxi-App gehackt und haben alle Taxis zum selben Punkt in der Innenstadt geschickt.
Ein sogenannter Denial of Service, ein DDoS, ein Distributed Denial of Service.
Ja, haben sie anscheinend gefixt, sonst wird das wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie jeden Tag passieren.
Tja.
Ja, andere Security-Incident, Marylands Nummernschilder machen Werbung für ein thailändisches Internet-Casino. Denn Maryland hat ganz lange, bis 2016, Nummernschilder ausgegeben, auf denen die Adresse starspangled200.org stand. Und irgendwann haben sie aber vergessen, die Domain zu verlängern. Und dann war die Domain plötzlich so ein thailändisches Internet-Casino. Ja. Und das Schöne ist übrigens, dass in den USA ist alles, was auf dem Nummernschild draufsteht, eine Meinungsäußerung des Staates rechtlich gesehen.
Okay.
Ja, deswegen gibt es auch so ein paar Verfahren, die da gerade anhängig sind. Ja. Mittlerweile ist die Domain übrigens wieder zurückgewandert. Es sind wahrscheinlich eine Menge Steuerdollars draufgegangen für, um das wieder zurückzukaufen. Denn derjenige, der das hatte, wird wahrscheinlich auch die Kritikalität sozusagen bewusst gewesen sein. Ja, ist auf jeden Fall, wenn man jetzt auf diese Domain geht, kriegt man wieder die Behörden von Maryland.
Also immer schön SSL-Zertifikate oder TLS-Zertifikate und Domain-Registration ins Monitoring legen.
Genau, und am besten den Fingerprint mit auf das Nummernschild drucken.
Ja gut, das geht natürlich auch noch, ja.
CPM wird Open Source.
Ja, das ist ist längst überfällig, würde ich sagen.
Wer hat denn noch mit CPM gearbeitet hier? Wow.
Ja, ich habe damit auch gearbeitet.
Du bist ja auch so alt.
Ja.
Wir sind ja viel jünger als du.
Ja, das stimmt. Ja, kennt ihr die Geschichte von dem, wie heißt er doch gleich, Kildel, glaube ich? Genau. Der hat ja nach CPM oder parallel dazu auch DR-DOS, glaube ich, entwickelt. Und eigentlich wollte IBM DR-DOS lizenzieren für ihren neu entwickelten IBM-PC, also in den 1980 oder 81, so in dem Dreh. Aber Kildel war irgendwie nicht zu Hause, wollte irgendwie eine Radtour machen oder irgendwie sowas und hat dann gesagt, keine Ahnung, komm bitte irgendwann sonst nochmal wieder, ich habe heute keinen Bock. Und dann ist die 10-köpfige, Anthrazit-Anzug behaftete IBM-Delegation wieder abgedampft und dann sind sie irgendwie zu Microsoft gegangen. Also das war unglücklich, muss ich sagen.
Ja. Ja, Crypto Bros hatten wir auch dieses Jahr ganz viele Sachen. Ja. Da gab es einen Vorfall, wo NFT-Käufer beschissen wurden. Und dann haben die, um sich zu organisieren, einen eigenen Smart Contract gebaut und eine eigene Kryptowährung und wurden direkt wieder beschissen. Aber ich glaube, wenn du sowas machst, dann das ist vielleicht so ein Fetisch, ja, beschissen zu werden. Ich glaube, das ist einfach so, das ist irgendwie so ein bisschen, geht ganz klar in die Fetischrichtung.
Ja. Tja.
Tja. Wenn man allerdings jetzt ein paar NFTs hat, die nichts mehr wert sind, ja, gibt es jetzt ein Projekt, das nennt sich Unsettable. Da kann man dann seine wertlos gewordenen NFTs loswerden. Denn das Problem ist ja, wenn ich irgendwie ein NFT gekauft habe, mit, das mich irgendwie 100.000 Dollar gekostet hat und es ist jetzt nichts mehr wert, dann muss ich das ja realisieren, um das bei der Steuer geltend zu machen. Weil solange ich nicht realisiere, ist es halt immer noch 100.000 Dollar, die da irgendwie auf dem Tax-Konto stehen. Ja? Und deswegen gibt es ein Projekt, das kauft einfach wertlos gewordene NFTs für einen Cent. Und da kann man dann das Ganze bei der Steuer geltend machen. Ja? Sehr schön.
Ja.
Funktioniert nur für Amerikaner, aber...
Ein schönes Steuersparmodell.
Da sind wir jetzt angekommen, sozusagen. Ja, ja. Außerdem noch, Binance ist jetzt in Nigeria illegal geworden. Moment.
Nigeria? Da sind doch so die...
Was sind doch sowieso immer in Nöten, oder? Was musst du machen, damit du in Nigeria illegal wirst? Okay, ja, der nigerianische Prinz. Könnt ihr euch noch erinnern, dass wir zu Linux-Sack-Zeiten mal so eine Scam-Mail bekommen hatten, wo irgendwie gesammelt wurde für einen nigerianischen Astronauten, der auf der Mir saß und nicht mehr runterkam? Das war, die hatten wir ausgedruckt und an die Wand gehängt. Das war lustig. Ja, Web3, auch so ein Ding. Weiß hier jemand, was Web3 ist? Okay, wir treffen uns gleich zum Abendessen. Ich verstehe es nämlich nicht. Ja, Web3 ist irgendwie Bullshit, sagt jetzt auch Tim Berners-Lee.
Zumindest er sagt das, ja. Ist das nicht auch irgendwie letztlich das Metaverse?
Ja, irgendwie schon.
Das hat irgendwie, glaube ich, miteinander zu tun.
So, kommen wir zu unserem letzten Thema, nämlich digitale Kompetenz. Da haben wir ganz viel was mit Schulen.
Ist das nicht so ein Lokalthema?
Ja, weiß ich nicht.
Das hier, das ist doch irgendwie in NRW irgendwo passiert.
Nee, oder? Das nicht. Das war in USA.
Okay.
Das kommt gleich. Das wird NRW kommt gleich.
Okay.
Ja, das hier war, da hat eine Schule die Passwörter zurückgesetzt für alle seine 3000 Schüler.
Ja, richtig.
Und hat alle Passwörter auf ChangeMe gesetzt. Und hat dann allen 3000 Schülern bzw. deren Eltern eine Mail geschickt mit dem neuen Passwort gleichzeitig. Und die benutzten Google Mail bzw. Google Apps. Und ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Ich habe mir das angeguckt. Wir benutzen auch Google Apps. Ich glaube, es gibt keine einfache Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Google ist schon ein bisschen idiotensicher da. Und ich glaube, die müssen irgendwie die API benutzt haben dafür, um das irgendwie zu machen. Also die müssen es sozusagen absichtlich herbeigeführt haben. Es ist also nicht so, dass man einfach, dass sich irgendwie einer, der sich nicht auskennt, da verklickt hat oder so.
Tja.
Das hat auf jeden Fall zu totalem Chaos geführt mit Leuten, die dann plötzlich irgendwie Accounts übernommen haben und da in die Noten reingucken konnten und alles. Ja, also völlig Chaos.
Was man jetzt da nicht raussieht, haben Sie das an die Google-Mail-Adresse geschickt?
Nee, du kannst das an die alternative Adresse schicken.
Okay.
Das geht auch direkt aus der Oberfläche raus. Ja. Aus dem Schulbereich haben wir noch was anderes. Und zwar gab es da einen Artikel, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, von News for Teachers. Das ist eine relativ große Seite für Lehrer, die wirklich richtig, also der Artikel war wirklich ganz schön seltsam, mal nett ausgedrückt. Der hat nämlich quasi Open Source Software mit Malware gleichgesetzt. Und hat sozusagen die Verwendung von Open-Source-Software als Grund herbeigeführt, warum es so viele Hackerangriffe auf Schulen gibt. So wieder bei der Supply Chain auch so ein bisschen. Ja. Also schrecklich. Ja. Wirklich kein schönes Thema, kein schöner Artikel. Und ich finde es ja auch mal gefährlich, wenn dann so Multiplikatoren irgendwie sowas erzählt bekommen. Ja, da haben wir, das war in Ausgabe 35, glaube ich, könnt ihr mal nachhören, da haben wir ein bisschen größere Diskussion dazu. Ja, jetzt aber das Hauptthema digitale Kompetenz, nämlich die Abiturklausuren hier in NRW. War irgendjemand hier betroffen von diesem Chaos? Hat irgendjemand gerade Abitur gemacht? Nein? Okay.
Oder Kinder, die Abitur gemacht haben?
Ja, also das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, alter Schwede, ja. Was war passiert? Die Gymnasien laden sich die Abituraufgaben zentral von einem Server runter. Das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht funktioniert, aus bestimmten Gründen. Und das hat dann so schlecht funktioniert oder so überhaupt nicht funktioniert, dass sie die Abiturprüfung verschieben mussten. Ja, und das ist natürlich eine riesen organisatorische Katastrophe. Ja. Da ist nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Schulen. Und es war einfach eine komplette Kette von völligem Versagen auf der Seite der Behörden da, wo man sich echt denkt, was haben die eigentlich gemacht? Und wenn man die Spiegelartikel ein bisschen liest, die sagen natürlich keine Details so, dann steht da sowas drin wie, Bei einem Update des Download-Servers des Dienstleisters vor einem Jahr wurden Einstellungen vorgenommen, die dazu geführt hätten, dass das System eine hohe Anzahl gleichzeitiger Zugriffe beim Download nicht hätte bewältigen können.
Wie ja? viele Gymnasien gibt es in NRW?
624.
Oh, 624 parallele Zugriffe. Das ja. ist natürlich schon eine ziemliche Menge. Das ist
eine Menge, ja. Und ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, man muss die Gesamtschulen noch mit dazu rechnen, das sind ungefähr 400. Also wir reden von weniger als 1000 Schulen.
Okay. Ja?
Und wie lang war der Zeitraum, wo man das runterladen durfte? Ich
glaube, mehrere Tage. Ja, also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie alle in eine Sekunde. Ja, also wie kaputt muss dieser Server konfiguriert gewesen sein?
Die schicken dann einen berittenen Boten los.
Ja, genau. So, und dann kam das Beste noch. Übrigens, dieses Foto finde ich absolut super von der Schulministerin aus NRW. Passt perfekt da rein. Der Plan B wurde dann rausgeholt. Der Plan B war, das von einem anderen Server runterladen zu lassen. Ja. Das Problem war, sie haben die Sachen hochgeladen auf diesen Server und irgendein Vollhonk hat die E-Mail mit dem neuen Download-Link rausgeschickt, während der Upload noch nicht fertig war. Ja? Was dazu geführt hat, weil diese Gymnasien waren natürlich auch ein bisschen nervös an der Stelle, die haben natürlich dann direkt drauf geklickt, ja? Dass das dann wieder nicht funktioniert hat. Ja? Ich denke so, boah, wie viel Verkacken kann man eigentlich machen in einer Reihe? Ja? Also absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja, überhaupt keine Kompetenz anscheinend.
Also einen einzelnen Webserver mit einem statischen Content.
Ist schon eine Herausforderung, ne? Das ist schon ernsthaft. Da muss man sich schon irgendwie denken, wie schafft man das?
Ja? Hätte sonst gesagt, so ein Drop in den S3-Container.
Genau, einfach so in den S3-Container rein, fertig. Aber gut. Wir haben übrigens dann, das ist unsere letzte Folie dann, bevor wir euch in die Party entlassen. Oder unsere vorletzte, unsere Abschlussfolie haben wir natürlich auch noch. Wir haben da einen heißen Tipp für das NRW-Schulministerium, was sie an Hardware kaufen sollen für das nächste Mal, wenn sie sowas haben. Ja.
Man muss natürlich schon auf ein bisschen High-Performance und irgendwie ja. Sicherheitsmargin achten.
Genau, und da würde sowas natürlich schon, also das würde ausreichend, da können sie noch ihren Home Assistant drauflaufen lassen parallel. Ja, ja. Dann haben wir es für dieses Mal. Und wir bedanken uns ganz, ganz viel fürs Zuhören, fürs Hiersein, für vielleicht auch unseren Podcast hören, wenn ihr da Lust drauf habt, mehr von unseren Ergüssen hier zu hören. Ja? Wir sind so alle 4 bis 6 Wochen bringen wir einen Podcast raus. Wir sind jetzt bei Folge 38, das ist die hier, wo ihr live dabei seid. Und da könnt ihr bei jedem Podcast-Host, bei Spotify zum Beispiel, könnt ihr da reinhören und könnt uns zuhören, wie wir über die aktuelle Lage von Open Source reden und wie wir darüber streiten auch, was der beste Weg ist manchmal. Ja, vielen Dank.
Macht's gut, schöne Party.